Radio SRF.
Uhr Radio SRF, Echo der Zeit. Drei Tote, sieben Verletzte, das sind die Opfer einer Bluttat im luzernischen Menzenau. Wir berichten von dort und sprechen mit dem Gerichtspsychiater darüber, welche Motive Amokläufer in der Regel haben.
Man hat das Gefühl, die ganze Welt ist gegen mich und alles hat gar keinen Sinn mehr. Ich gehe in den Tod und nehme den Rest der Welt mit.
Dann, der Bundesrat will weniger Schwarzgeld. Dafür sorgen sollen die Banken, weitgehend nach ihrem eigenen Gutdünken. Wir fragen, bringt's das? Das bringt definitiv nichts, sagen ägyptische Oppositionelle zu den anstehenden Wahlen. Sie rufen auf zum Boykott. Zur Empörung aufgerufen hat Stefan Essel.
Diese Empörung soll nicht nur Empörung bleiben, sie soll zur Tat führen. Ich empfinde es als wichtig, dass wir sehr Alte den Jungen sagen, ihr müsst mutig und vertrauensvoll sein.
Jetzt ist der deutsch-französische Intellektuelle im Alter von 95 Jahren gestorben. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fellinger. Heute Vormittag ereignete sich in der Holzverarbeitungsfabrik Kronospan im luzernischen Menzenau ein Drama. Ein Mann schoss gezielt auf Menschen, verletzte sieben, tötete zwei und kam auch selbst ums Leben. Miriam Eisner mit den Einzelheiten.
Passiert ist das Verbrechen heute Morgen kurz nach 9 Uhr, sagt der Chef der Luzerner Kriminalpolizei Daniel Bussmann.
Ein Mitarbeiter der Firma Kronospan hat das Areal betreten, hat dann gezielt auf Personen, anwesende Angestellte geschossen. Im Resultat hatten wir drei Tote, darunter der mutmaßliche Schütze und fünf Schwerverletzte, ein Mittelschwerverletzter und ein Leichtverletzter.
Der 42-jährige Schütze war ein langjähriger Mitarbeiter der Holzverarbeitungsfirma. Laut Angaben der Geschäftsleitung war er ein ruhiger, unauffälliger Mann. Heute hat er laut Daniel Bussmann einen freien Tag. Warum er zur Waffe griff und im Bereich einer Werkstatt und der Kantine auf seine Arbeitskollegen schoss, sei für die Polizei noch völlig unklar.
Wir hoffen, dass wir aus dem Spurenbild am Tatort dann auch den genauen Hergang klären können. Im Moment können wir noch nicht sagen, was genau passiert, wie das abgegangen ist.
Geschossen hat der Täter mit einer Pistole.
Wie sie in den Besitz des Täters gekommen ist und ob er sie zu Recht hatte, also legal hatte, dazu kann ich im Moment keine Angaben machen, das wird abgeklärt.
Auf die Frage, wie der Schütze selbst gestorben ist, sagt Daniel Bussmann nur so viel.
Die Polizei hat ihn nicht erschossen, aber ich kann Ihnen dazu nichts sagen.
Für die Mitarbeiter der Firma wurde das Care-Team aufgeboten. Die Polizei untersucht jetzt die Spuren und befragt Zeugen, um den Tathergang und die Hintergründe aufzuklären.
Wir berichten aus Menzenau und sprechen mit dem Gerichtspsychiater. Hier im Echo der Zeit, gleich nach den Nachrichten mit Konrad Muschk.
Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative für eine Einheitskrankenkasse ab. Mit einem indirekten Gegenvorschlag will er aber das Anliegen der Initianten teilweise aufnehmen. Die Kosten der teuersten Patienten sollen nicht mehr von den Krankenkassen bezahlt werden, sondern von einer Rückversicherung. Die Rückversicherung würde damit zu einer Art Einheitskrankenkasse für sehr teure Patienten. Sie würde über die Krankenkassenprämien finanziert. Die Schweiz will die Geldwäscherei und die Terrorismusfinanzierung besser bekämpfen. Der Bundesrat hat den interessierten Kreisen in diesem Zusammenhang zwei Vernehmlassungsvorlagen zukommen lassen. Bei den direkten Steuern zum Beispiel soll der Steuerbetrug neu eine Vortat zur Geldwäscherei sein. Und Immobilienkäufe dürfen nur noch bis zu einem Betrag von 100.000 Franken in bar erfolgen. Dazu sollen im Geldwäschereigesetz erweiterte Sorgfaltspflichten verankert werden. Damit möchte der Bundesrat verhindern, dass Banken und andere Finanzdienstleister unversteuerte Gelder entgegennehmen. Wenn es der Aufklärung von Verbrechen dient, sollen Staatsanwälte in Zukunft auch Computer infiltrieren dürfen. Der Bundesrat will den Einsatz von sogenannten Staatstrojanern bei besonders schweren Straftaten explizit erlauben. Mit den unbemerkt eingeschleusten Programmen lassen sich der Internet-Telefonverkehr sowie der E-Mail-Verkehr überwachen. Bereits heute lassen die Gerichte den Einsatz der Trojaner bei der Aufklärung besonders schwerer Verbrechen zu. Die Rechtslage ist jedoch unklar. Der Bundesrat geht davon aus, dass nicht einmal die Hälfte aller Straftaten angezeigt wird. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Landesregierung veröffentlicht hat. Zusammen mit den Kantonen will der Bundesrat nun Maßnahmen prüfen. Denkbar seien unter anderem ausgebaute Opferberatungsstellen, eine spezielle Telefonanlaufstelle oder bessere Unterstützung für Opfer von Straftaten. Die Schweizer Firmen in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie haben im vierten Quartal fast 10% mehr Aufträge erhalten als in der Vorjahresperiode. Und auch die Umsätze stiegen um 6,5%, wie der Branchenverband Swissmem mitteilte. Über das ganze letzte Jahr betrachtet, sanken allerdings gemäß Swissmem die Auftragseingänge im Vergleich zu 2011 um knapp 4%. Die italienische Protestbewegung Fünf Sterne von Beppe Grillo will keine Koalition mit anderen Parteien eingehen. Hingegen ließ die Bewegung verlauten, in Einzelfällen mit der künftigen Regierung zusammenarbeiten zu wollen. Wegen einer Äußerung des deutschen SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück zu den Wahlen in Italien hat der italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano kurzfristig ein Nachtessen mit Steinbrück in Berlin abgesagt. Das bestätigte dessen Sprecher. Grund für die Absage? Peer Steinbrück hatte den früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi und Beppe Grillo als Clowns bezeichnet. In Frankreich ist der Autor der Streitschrift Empört euch, Stéphane Hessel, gestorben. Der 95-Jährige starb in der Nacht auf heute, wie seine Ehefrau Christiane Hessel-Chabry bestätigte. Der gebürtige Berliner war früher französischer Widerstandskämpfer und später UNO-Diplomat. Der chinesische Systemkritiker und Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo soll freigelassen und der Hausarrest gegen seine Frau aufgehoben werden. Das fordern mehr als 140 Nobelpreisträger in einem Schreiben an die chinesische Führung. Liu Xiaobo wurde 2009 wegen Untergrabung der Staatsgewalt zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Frau steht seit 2 Jahren unter Hausarrest. Der Schweizer Langläufer Dario Colonia hat an den nordischen Skiweltmeisterschaften im italienischen Val di Fiemme die angestrebte 2. Medaille verpasst. Colonia beendete das Rennen über 15 Kilometer Freistil auf dem 8. Rang. Weltmeister wurde der Norweger Petter Northug. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.485 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.006 Punkten, ein Plus von 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 22,02 gehandelt, der Dollar zu 93,14 Rappen. Und das Wetter? Morgen in den Bergen sonnig, im Flachland vielerorts Auflösung des Hochnebels bei 6 Grad. Im Süden zuerst noch bewölkt, später ebenfalls zeitweise sonnig bei 9 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Mit ein bisschen mehr Kontrolle will der Bundesrat die Schweiz von Schwarzgeld säubern. Mit ein bisschen mehr Wettbewerb will er die Einheitskasse bezwingen. Dann verzichtet auf 100 Millionen Franken. Wissenschaftler rufen auf gegen privates Geld für universitäre Forschung. Bleibt zu Hause. Die ägyptische Opposition ruft auf zum Wahlboykott.
Also das machen wir ungern. Boykott ist immer für politische Parteien, aber auch für Politiker eine Zwangsmaßnahme.
Der Oppositionelle Amr Hamzawi in Gespräch. Und empört euch, dieser Aufruf machte den uralten Stéphane Hessel zum Jugendidol. Zuerst aber Menznau. Dort liegt in einer hügeligen Gegend im Luzerner Hinterland, hat knapp 3000 Einwohner, 140 Landwirtschafts- und einen Industriebetrieb, den Holzverarbeiter Kronospan. Und dort, zwischen Werkstatt und Kantine, erschoss ein Mitarbeiter heute 2 Menschen und verletzte 7 weitere. Aus Menznau, Raphael Vonnert.
Es ist ein schönes Tal. Sanft sind die Hügel, viel Wald. Und dann, etwas außerhalb des Dorfes, die Kronospan. riesig, mit zwei Ungetümen von Fabrikschloten, aus denen der Rauch in den Himmel steigt. Krono Span ist der größte Arbeitgeber im Dorf. 440 Mitarbeiter stellen hier Spanplatten und Laminatfußböden her. Doch jetzt ist die Produktion heruntergefahren, die Angestellten sind zu Hause. Die Tat eines langjährigen Krono Span-Mitarbeiters hat Menznau erschüttert. Geschäftsführer Mauro Capozzo ist fassungslos.
Wir reden hier von Mitarbeitern. Wir reden von Leuten, die 10, 15 Jahre, das sind ihre Mitarbeiter, das sind über die vielen Jahre Freunde geworden. Und dann tut das weh.
Die traurige Bilanz, 7 Verletzte und 3 tote Angestellte, darunter der mutmaßliche Täter.
Ich habe ihn persönlich gekannt, ich habe ihn sogar noch vor 12, 13 Jahren eingestellt. Ich bin gespannt.
Es sei ihm unverständlich, was geschehen ist. Capozzo schüttelt den Kopf. Kopfschütteln und Betroffenheit auch im Dorf. Aus heiterem Himmel ist das Unglück über Menznau hereingebrochen. Menznau, knapp 3000 Einwohner, viel Landwirtschaft und der große Holzbetrieb Krono Span. Doch dann plötzlich Krankenwagen, Polizei, Helikopter. Schnell spricht sich herum, dass etwas Schlimmes passiert ist. Die Bewohner können es nicht fassen.
Es ist tragisch, aber man kann da nichts mehr ändern am Ganzen, oder?
Ja, wie kann man am Morgen zum Haus aus mit einer Pistole? Also
das ist einfach verrückt, ein bisschen.
Schrecklich, tragisch, unbegreiflich. Diese Worte hört man überall, wo die Leute auf der Straße miteinander reden. Auch Gemeindepräsident Adrian Duss ist sichtbar mitgenommen.
Wir haben einen kollektiven Schockzustand. Es ist unfassbar für uns. Es ist nicht begreiflich, dass so etwas hätte passieren können. Ich denke, die Leute brauchen jetzt die Zeit, bis man das irgendwo einordnen kann, dass das passiert ist.
Mithelfen, die Tragödie zu verarbeiten, soll ein Gedenkgottesdienst. Morgen Nachmittag in Willisau. Bei Krono Span wird die Produktion jetzt 2 Tage ruhen.
Raphael von Matt aus Menznau. Was den Mann zu seiner Gewalttat getrieben hat, ist noch unklar. Aber es gibt Muster, die sich bei Amokläufen wiederholen. Josef Sachs beschäftigt sich damit. Er ist Chefarzt Forensik bei den psychiatrischen Diensten Aargau. Ich habe ihn gefragt, ist so eine Tat in der Regel spontan oder von langer Hand geplant?
In der Regel ist die Tat geplant, und zwar von relativ langer Hand, wobei man sich die Planung nicht generalstabsmäßig vorstellen muss, sondern es ist mehr eine Planung in dem Sinne, dass es als Möglichkeit immer wieder erwogen wird, in der Fantasie durchgespielt wird und die Fantasie im Laufe von Wochen und Monaten immer konkreter und präziser wird.
Und was ist dann letztlich der Auslöser?
Weil es eben viele Faktoren gibt, braucht es etwas ganz Weniges, was das Fass zum Überlaufen bringt. Häufig sind das Kränkungen, sei es eine Enttäuschung am Arbeitsplatz, Entlassungen können das sein. Es können aber auch private größere Probleme sein. Oft sind es entweder finanzielle Probleme oder dann Beziehungsprobleme. Und das Motiv sieht so aus, dass ein Hass entwickelt wird gegen die Welt. Man hat das Gefühl, die ganze Welt ist gegen mich und alles hat gar keinen Sinn mehr. Ich gehe in den Tod und nehme den Rest der Welt mit.
Der mutmaßliche Täter von Menznau wird von der Unternehmensleitung als ruhig und unauffällig beschrieben. Ist das typisch?
Das sind sie alle, ruhig und unauffällig, zumindest auf den ersten Blick und von außen gesehen. Denn das sind Leute, die die Probleme in sich hineinfressen, die zwar sehr viele Probleme haben, aber die Probleme mit niemandem kommunizieren und so sich selber in eine Situation steigen, in der sie keinen Ausweg mehr sehen.
Ich mag mich an keinen einzigen Amoklauf einer Frau erinnern.
Amokläufe von Frauen sind sehr, sehr selten. Man redet von einem Faktor 20, was sie seltener sind. In Wahrheit sind sie wahrscheinlich noch seltener, weil die wenigen weiblichen Amokläufe laufen dann auch etwas anders ab. Meistens sind es nicht richtige Amokläufe, sondern es spielen die Beziehungen eine viel größere Rolle.
Und wie erklären Sie sich das, dass vor allem Männer Amoklaufen?
Das hängt mit der Aggressionsverarbeitung der Männer zusammen. Männer neigen viel eher dazu, Probleme in sich hineinzufressen, sie nicht zu teilen, keine Hilfe zu suchen. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist, dass bei Männern die Affinität zu Waffen viel größer ist. Die typischen Amokläufer haben eine wirkliche Affinität zu Waffen. Das heißt, sie besitzen Waffen oder viele sammeln sogar Waffen.
In der Schweiz gab es heute diese Bluttat in Menznau Anfang Januar. Erschießt ein Mann 3 Frauen im Wallis. Weiter in der Vergangenheit gab es die Amokläufe von Friedrich Laibacher in Zug oder Günter Canun in Zürich. Gibt es auch in der Schweiz besonders viele Amokläufe?
Es gibt in der Schweiz nicht besonders viele Amokläufe im Vergleich zu anderen Ländern. In der Schweiz gibt es aber relativ viele Fälle von häuslicher Gewalt, die amokartiges Ausmaß annehmen. Allerdings hat man den Eindruck, dass amokartige Ereignisse sich in den letzten Jahren etwas häufen, was auch damit zusammenhängt, dass der Umgang mit den Waffen in der Schweiz zunehmend in Anführungsstrichen kulturlos wird. Das heißt, die Waffen werden nicht mehr so eingesetzt, wie das früher der Fall war, in Schützenvereinen von Jägern und so weiter, sondern vermehrt eben auch zur Selbstverteidigung oder zur vermeintlichen Selbstverteidigung.
Gibt es denn Signale, die so einen Amoklauf ankündigen?
Es gibt solche Signale, allerdings sind diese Signale nicht eindeutig. Darum ist es relativ einfach im Nachhinein zu erkennen, ja, das hätte man sehen sollen, man hat die und die Anzeichen gesehen, aber die zeigen sich zum Beispiel in einer zunehmenden Isolation, in einem zunehmenden Rückzug von Menschen, die mit niemandem mehr Kontakt aufnehmen, und häufig machen diese Menschen auch im Umfeld entsprechende Bemerkungen. Man nennt das Leaking, das heißt, sie kündigen vielleicht die Amokläufe nicht direkt an, aber sie machen immer wieder kleinere Bemerkungen, dass sie allenfalls zur Ausübung von Gewalt bereit wären.
Und was kann man tun, um solche Taten zu verhindern?
Ganz verhindern kann man sie nicht, aber man sollte vor allem in der Schweiz oder auch in anderen Ländern Drohungen und Ankündigungen ernster nehmen. Wir neigen dazu, Drohungen, Androhungen, Ankündigungen von Gewalttaten auf die leichte Schulter zu nehmen. Und das, denke ich, ist gefährlich. Wir sollen das ernst nehmen und wir sollen dem nachgehen. Wir sollen auch vermehrt uns einmischen, wenn wir sehen, dass Menschen sich zurückziehen und offensichtlich nicht mehr fähig sind, Hilfe selber zu suchen.
Josef Sachs ist Chefarzt Forensik bei den psychiatrischen Diensten Aargau. Der Bundesrat will keine Einheitskasse, aber er will den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen etwas einschränken und präsentiert einen Gegenvorschlag zur Initiative, die eine Einheitskasse verlangt. Das sieht aus nach einem Sieg für Gesundheitsminister Alain Berse. Der Eindruck täuscht. Dominik Meyer.
Es geht um eine Rückversicherung. Das ist der Kern des Gegenvorschlags zur Einheitskasseninitiative. Und so soll es funktionieren. Die Krankenkassen berappen die Kosten für besonders teure Patienten nicht mehr selbst, sondern ein Pool übernimmt die Kosten. In diesen Pool zahlen alle Kassen Beiträge ein. Sie teilen sich somit die Kosten für teure Patienten solidarisch.
Wir haben Probleme mit sehr wenigen Fällen, die sehr, sehr, sehr viel kosten. Es kann auch ein Problem sein für die Versicherungen, die da betroffen sind. Und eine Rückversicherung, die sehr hohen Kosten betrifft, ist wirklich ein Schritt vorwärts für das System,
sagt Gesundheitsminister Alain Berset. Die Rückversicherung würde Kassen mit vielen Kranken und somit teuren Versicherten entlasten, Kassen mit vielen jungen, gesunden Versicherten hingegen eher belasten. Dadurch, so die Idee, würden sich die Prämien der einzelnen Kassen annähern. Doch der Vorschlag hat es schwer, sehr schwer.
Ich würde meine, hat auf jeden Fall kleine Chancen zu überleben,
sagt CVP-Fraktionschef Urs Schwaller. Fast alle bürgerlichen Parlamentarier haben im Dezember den Bundesrat mit einem Vorstoß aufgefordert, den Gegenvorschlag fallen zu lassen, eine Mehrheit des Parlaments. Der Gegenvorschlag schränke den Wettbewerb ein, sagt Schwaller.
Das ist bereits ein Teil einer Einheitskasse und vor allem wird es dazu führen, dass gerade in diesen Hochkostenfällen niemand mehr ein Interesse hat, Kosten überhaupt im Griff zu behalten.
Bundesrat Berset kontert:
100% der Versicherten haben nach wie vor die Möglichkeit zu wählen zwischen 60 Krankenkassen. Es ist keine Einheitskasse.
Zudem würden nur besonders teure Patienten solidarisch durch die Rückversicherung finanziert. Tatsächlich bevorzugt der Bundesrat eine hohe Schwelle. Bei seiner Lieblingsvariante würden weniger als 10% der Kosten in der Grundversicherung solidarisch finanziert. Berset wollte ursprünglich deutlich weitergehen. Der Bundesrat hat ihn auf diese Variante verpflichtet. FDP-Gesundheitspolitiker Felix Gutzwiller staunt darüber, dass die Regierung überhaupt einen Gegenvorschlag in die Vernehmlassung gibt, angesichts des Widerstands im Parlament. Es gehe wohl vor allem darum, dass SP-Bundesrat Berset sein Gesicht wahren könne.
Ich kann mir jedenfalls nicht wirklich eine andere Argumentation vorstellen, als dass man das jüngste Mitglied im Bundesrat hier nicht jetzt im Regen stehen lassen wollte.
Nun werde der Gegenvorschlag spätestens im Parlament scheitern. Berset müsse die Signale aus dem Parlament ernst nehmen, meint Gutzwiller. Nicht nur hier beim Gegenvorschlag drohe er aufzulaufen. Seinem Zulassungsstopp für neue Ärzte droht bereits jetzt im März der Absturz im Parlament. Und in der Sozialpolitik machen die Bürgerlichen vereint Druck für raschere Reformen. FDP-Ständerat Gutzwiller sagt:
Es zeichnet sich hier ein Machtkampf ab. Man hat doch sehr klare Zeichen, dass die bürgerliche Mehrheit des Parlaments andere Gangarten wünscht. Hier muss der zuständige Departementschef sicher besser auf die Mehrheit des Parlaments abstimmen.
Bleibt die Frage an den SP-Bundesrat.
Haben Sie ein Problem mit dem bürgerlich geprägten Parlament, Herr Berset?
Nein, sicher nicht. Es gibt nicht so einfache Situationen im Gesundheitswesen. Es geht um sehr viel Geld. Und wenn man versucht, einfach ein System zu verbessern, zugunsten von den Leuten, die diese Prämien bezahlen, es ist immer ziemlich schwierig.
Schwierig wird's. Und bei den aktuellen Vorzeichen droht Alain Bercets Gesundheitspolitik zumindest der Absturz im Parlament.
Aus dem Bundeshaus Dominik Meyer. Weniger Schwarzgeld in der Schweiz, das ist das Ziel des Bundesrates. Er hat heute Vorschläge gemacht, wie er das erreichen will. Zum Beispiel sollen Banken in gewissen Fällen überprüfen, ob das Geld, das jemand bei ihnen anlegen will, versteuert worden ist. Bei mir ist jetzt Inlandredaktor Oliver Washington. In gewissen Fällen, was heißt das?
Die Banken müssen die Gelder überprüfen, wenn sie Anhaltspunkte haben, so nennt das der Bundesrat, wenn sie also Anhaltspunkte haben, dass die Gelder nicht versteuert sind. Solche Anhaltspunkte sind zum Beispiel, wenn ein Kunde auf Diskretion pocht, ohne dies aber plausibel begründen zu können, oder wenn hinter den Geldern komplexe Strukturen stehen, die die Herkunft der Gelder verschleiern und der Kunde eben auch nicht nachvollziehbar erklären kann, warum diese Strukturen. In solchen Fällen also müssen die Banken die Gelder überprüfen.
Und sagt der Bundesrat, wie die Banken das tun sollen?
Nein, das macht der Bundesrat nicht. Im Bericht des Bundesrates steht diesbezüglich nichts. Die Banken entscheiden selber zusammen mit der FINMA, der Finanzmarktaufsicht, wie sie eben die Gelder überprüfen. Man spricht in diesem Zusammenhang von Selbstregulierung. Die Banken können aber beispielsweise von den Bankkunden eine Selbstdeklaration verlangen. Eine allgemeine Pflicht für alle Bankkunden zur Selbstdeklaration will der Bundesrat explizit nicht. Das würde, wie der Bundesrat schreibt, über das Ziel hinausschießen. Und zur Erinnerung hier einfach, vor einem Jahr stand eben eine solche Pflicht noch zur Diskussion. Heute will der Bundesrat also nichts mehr davon wissen und die Banken entscheiden also selber. Aber wenn sie am Ende der Überprüfung einen begründeten Verdacht haben, dass die Gelder nicht versteuert sind, dann müssen sie die Gelder zurückweisen.
Das klingt aber insgesamt nicht gerade nach einer griffigen Strategie gegen Schwarzgeld.
Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf würde da widersprechen. Sie sagt, das bringe viel. Ich bin allerdings der Meinung, ein Fragezeichen ist angebracht. Denn ein begründeter Verdacht als Voraussetzung, UBM die Gelder zurückzuweisen, ist eine hohe Hürde. Zudem müssten die Banken mit ähnlichen Regeln, auch mit einer sogenannten Selbstregulierung, auch verhindern, dass eben Gelder von Diktatoren in der Schweiz landen, in die Schweiz kommen. Und im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling stellten wir fest, hier sind Hunderte von Millionen von den Mubaraks, von den Ben Alis in die Schweiz gekommen. Also meines Erachtens ein Fragezeichen ist angebracht.
Und würden denn die Regeln des Bundesrats auch Geld betreffen, das bereits auf Schweizer Banken liegt?
Nein, diese neuen Regeln gelten nur für neue Gelder. Sie gelten nicht für Gelder, die bereits hier in der Schweiz sind. Für die Altgelder, die sogenannten Altgelder, setzt der Bundesrat weiterhin auf die Strategie mit der Abgeltungssteuer. Nur wir wissen alle, das Abkommen mit Deutschland ist gescheitert und deshalb bin ich gespannt, wie lange der Bundesrat seine Strategie für Altgelder durchziehen kann.
Der Bundesrat will auch stärker gegen Geldwäscherei vorgehen. Was hat er da vorgesehen?
Ja, die Schweiz hat in den letzten Jahren einiges gemacht gegen die Geldwäscherei, aber nach wie vor finden auch Gelder mit kriminellem Hintergrund den Weg in die Schweiz. Diese werden oftmals mittels Bargeldkäufen weiß gewaschen. Hier will der Bundesrat nun Limiten einführen. So darf man beispielsweise Schmuck nur noch bis 100'000 Franken in bar bezahlen und was eben darüber ist, muss über eine Bank laufen. Der Bundesrat schlägt weitere Massnahmen vor. Er reagiert damit auch auf internationalen Druck, denn hier geht die Entwicklung klar in Richtung schärfere Bestimmungen.
Beide Vorschläge des Bundesrats, der gegen Schwarzgeld und der gegen Geldwäscherei, gehen jetzt in die Vernehmlassung. Wie stehen denn die politischen Chancen?
Ich gehe davon aus, dass das Parlament ja sagen wird zu diesen Neuerungen. Einzig die SP möchte viel, viel weiter gehen als der Bundesrat, aber auf der anderen Seite haben wir die Bankiervereinigung. Sie ist sehr zufrieden. Sie begrüßt insbesondere, dass die Banken nicht alle Konten zwingend überprüfen müssen. Und weil die Bankiervereinigung zufrieden ist, gehe ich davon aus, dass auch die bürgerliche Mehrheit Ja sagt zu diesen Neuerungen.
Besten Dank, Oliver Washington. Es ist 18.25 Uhr. Sie hören Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit Menschen, die sich wehren. Gegen zu viel Sponsoring in der Wissenschaft, gegen unfaire Wahlen in Ägypten und gegen zu viel Ungleichheit in der Welt. Geld von Unternehmen und Stiftungen finanziert an den Schweizer Universitäten viel Forschung. Aber das Geld gefährdet auch die Unabhängigkeit dieser Forschung, finden 26 Professoren in einem Appell, den sie morgen in der Zeit veröffentlichen. Sie befeuern damit eine wissenschaftliche Grundsatzdebatte. Thomas Häusler.
Letztes Jahr erhielt die Universität Zürich von der UBS ein fürstliches Geschenk. Die Bank finanziert für 100 Millionen Franken ein ökonomisches Institut. Für die Hochschule ein Grund zur Freude, für den Berner Staatsrechtsprofessor Markus Müller genau das Gegenteil.
Dieser krasse Fall war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber eigentlich ist es eine schleichende Problematik, die sich da aufbaut, dass die Universitäten immer mehr in Richtung privatwirtschaftliches Unternehmen sich verändern.
Das heißt, die Universitäten sind immer weniger Hort unabhängigen Denkens, aber immer mehr Profitcenter in der Wissensindustrie. Davor warnen Müller und die Philosophin Ursula Pia Jauch in ihrem Appell. 24 weitere Persönlichkeiten haben mit unterzeichnet und eröffnen damit eine heiße Debatte. Was macht Sponsorengeld mit unseren Universitäten? Wie Markus Müller antönt, das UBS International Institute for Economics and Society ist nicht der einzige Fall. So finanziert der Agrokonzern Syngenta der ETH Zürich einen Lehrstuhl für nachhaltige Agrarökosysteme und die Versicherung Mobiliar der Uni Bern einen für Klimafolgenforschung. Trotzdem sieht der Rektor der Zürcher Universität, Andreas Fischer, keine Gefahr.
Was in der Schweiz passiert ist, hält sich in bescheidenem Rahmen. An der Universität Zürich kommen weniger als 10% des Budgets aus privaten Mitteln und da sind Stiftungen, Private und Firmen gemeint.
Rektor Fischer taxiert den Appell als unnötig, wenn er auch diplomatisch formuliert.
Es gibt die Meinungsfreiheit, die selbstverständlich auch Angehörigen von Universitäten offen steht. Insofern ist das eine legitime Aktion, die ich mit Interesse zur Kenntnis genommen habe.
Er betont, die Sponsoren könnten weder bei der Besetzung gestifteter Lehrstühle mitreden, noch die Forschungsergebnisse beeinflussen. Dies stellten die Sponsorenverträge sicher. Allerdings sind die meisten dieser Verträge geheim. Dies ist mehrfach kritisiert worden. Wenn diese Verträge so harmlos seien, warum könne man sie denn nicht offenlegen? Gerade im Fall des Sponsoringvertrags für das neue UBS-Center wurde dies gefordert. Der Appell erwähnt das Center nun als einziges und prominentes Beispiel und kritisiert, dass die 100 Millionen Spende wegen des angeschlagenen Rufs der UBS jenen der Universität Zürich beschädigen könnte. Der Direktor des UBS-Centers, Ernst Fehr, kontert die heftige Kritik.
Was problematisch ist an diesem Aufruf ist, dass mehr oder weniger explizit gesagt wird, die UBS ist eine unethische Institution und mit einer unethischen Institution darf man keine Geschäfte abschließen.
Zudem habe nicht die UBS die 100 Millionen angeboten, im Gegenteil, er, Ernst Fehr, habe die Bank angefragt. Auch die Initianten des Appells behaupten nicht, dass Sponsoren unterstützten Forschern direkt vorschreiben, was sie zu forschen haben, aber sie warnen vor unbewusster Rücksichtnahme. Manche Untersuchungen legen tatsächlich nahe, dass gewisse gesponserte Studien zu anderen Resultaten kommen als unabhängig finanzierte. Im Weiteren befürchtet Appellautor Müller, dass das Sponsoring die Forschung verändert. Untersucht wird zunehmend, was die Wirtschaft will, nicht die Wissenschaft.
Aber es geht auch um Grundlagenforschung und die sollte weiterhin Bestand haben und diese Grundlagenforschung könnte mittelfristig zu kurz kommen.
Als Ausweg schlägt Müller vor, Sponsoren sollten keine Lehrstühle einrichten, sondern die Hochschulen als Ganzes unterstützen. Weltfremd sei das, kritisiert Ökonom Ernst Fehr, denn in Europa tobe gerade ein Konkurrenzkampf.
Das bedeutet, dass es in Zukunft in Europa 5 bis 8 Top-Universitäten geben wird. Und wer jetzt die meisten Geldmittel anzieht, der hat die besten Chancen, eine Top-Universität zu etablieren.
Die Schweizer Universitäten möchten zu diesen Top-Universitäten gehören. Und auch die Schweizer Politik sehe das gern. Jene Politik, die die Hochschulen per Gesetz belohnt, wenn sie Sponsorengelder hereinholen. Aber gerade in diesem Konkurrenzkampf, sagen die Initianten des Appells, sollte sich die Schweiz gut überlegen, was für Universitäten sie wolle. Darüber braucht es mehr denn je eine Debatte. Sie ist jetzt eröffnet.
In Ägypten verweigert sich die Opposition. Die Nationale Rettungsfront, ein loser Zusammenschluss der liberalen und säkularen Parteien, will die Parlamentswahlen boykottieren. Der Oppositionspolitiker und frühere Parlamentarier Amr Hamzawi hat die Boykotterklärung mit unterzeichnet. Er sagt, freie und faire Wahlen seien in Ägypten derzeit nicht garantiert. Matthias König fragte ihn, was befürchtet die Opposition?
Wir befürchten zum einen, dass die Grundlagen des politischen Prozesses ungerecht gestaltet sind. Wir befürchten zum zweiten, dass die Wahlen selbst aufgrund der Tatsache, dass die Regierung, dass mehrere staatliche Instanzen von den Islamisten kontrolliert sind, dass die Wahlen, der Wahlprozess nicht gerecht gestaltet wird. Und deshalb, wir haben unsere Forderung gestellt, schon seit mehreren Wochen. Der Präsident hat unsere Forderung ignoriert, hat genau wie in den letzten Monaten, nachdem alles beschlossen wurde, uns zu einem Dialog eingeladen. Und das lehnen wir ab. Wir gehen nicht zu einem Dialog, nachdem alles beschlossen wurde, weil wir dann eben nicht verstehen, weshalb das gemacht wird.
Damit, also mit diesem Boykott, verschärfen Sie aber die Polarisierung in Ägypten. Ist das nicht unklug angesichts der großen wirtschaftlichen Herausforderungen?
Also das machen wir ungern. Boykott ist immer für politische Parteien, aber auch für Politiker eine Zwangsmaßnahme. Und ich appelliere auch an die Weltöffentlichkeit, dass sie unsere Lage gut verstehen. Wir sind weiterhin damit konfrontiert, ob wir das akzeptieren, diese ungerechten Regeln des politischen Prozesses, und innerhalb des Prozesses versuchen, die Regeln gerecht zu gestalten. Wir wissen, dass es wirtschaftlich nicht so gut ausschaut, dass wir in einer Krise sind, aber wir fühlen uns verpflichtet, um eine Alternative außerhalb der formalen politischen Sphäre, also der Sphäre der Wahlen, des Parlaments, der Regierung, um so eine Alternative zu entwickeln.
Aber denken Sie, dass diese Position zum Beispiel in den ländlichen Provinzen überhaupt verstanden wird? Jüngst hat ja eine Umfrage gezeigt, dass 35% der Befragten den Namen des Oppositionsbündnisses, also der Nationalen Rettungsfront, nicht einmal kennt.
Das haben sie überall in der Politik und nicht nur in Ländern, die erste Schritte in Richtung demokratischen Wandel machen. Das heißt, ich finde es höchst bedenklich, dass man sagt, aber ihr seid ja unbekannt oder ihr seid unpopulär in ländlichen Gebieten. Die Islamisten verlieren auch, die Muslimbrüder verlieren auch ihre Beliebtheit laut Umfragen in ländlichen Gebieten. Das Land ist polarisiert. Das heißt, es gibt Segmente der Bevölkerung, die auf unserer Seite sind, andere, die auf der Seite des Präsidenten und seiner Partei und seiner Muslimbruderschaft sind. Und das mag ich überhaupt nicht verneinen, aber ich möchte nicht, dass das so dargestellt wird, als ob wir nur urban verankert sind und ländliche Gebiete unter islamistischer Herrschaft sind. Dieses traditionelle Bild verändert sich und verändert sich auch eben aufgrund der schlechten Leistung des Präsidenten wirtschaftlich, aber aufgrund der schlechten Leistung seines Kabinetts.
Aber bisher ist es der Opposition noch nicht gelungen, diese sinkende Popularität der Muslimbrüder in Zuspruch für die Opposition umzumünzen.
Das dauert immer. Wir haben mit einer beginnenden Entwicklung zu tun und diese beginnende Entwicklung bedarf politischer Arbeit. Wir müssen uns besser organisieren, wir müssen besser unsere Aktivitäten gestalten, um zunehmende Segmente der ägyptischen Bevölkerung anzusprechen. Und deshalb habe ich gesagt, wir müssen eine Alternative entwickeln außerhalb der formalen politischen Sphäre. Und das alles dauert. Wir sind zum ersten Mal vereint als ein Oppositionsbündnis und das haben wir in den letzten haben nicht geschafft. Wir haben es vor 2 Monaten geschafft und wir arbeiten daran. Also ich hoffe, dass man das dann auch eben im zeitlichen Rahmen sieht und nicht einfach die endgültigen Fragen stellt, aber ihr habt daraus nichts gemacht. Es dauert, in der Politik dauert es.
Von außen betrachtet hat man den Eindruck, keines der Lager, also weder das Oppositionslager noch die Muslimbrüder, sind derzeit in der Lage, einen Schritt auf das andere Lager zuzumachen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Das ist ein Ausdruck der Polarisierung. Ich glaube, dass wir als Opposition mehrere Vorschläge gemacht haben. Wir haben uns auch auf eine Initiative der salafistischen Nur-Partei eingelassen. Wir haben auch den Ausweg gesucht. Wir wissen, dass diese Polarisierung Ägypten nicht gut tun wird, weder wirtschaftlich, gesellschaftlich noch im Hinblick auf eine gespannte Sicherheitslage. Aber wenn der Präsident, wenn die Muslimbruderschaft, die Partei der Muslimbruderschaft weiterhin so tut, als ob sie im Alleingang alles entscheiden könnten, so ist das der Ausdruck dieser existierenden Polarisierung, dass wir keine weiteren Schritte auf sie zugehen können. Es ist nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, uns zu erklären, Boykott als Alternative zu entwickeln und weiterhin friedlich politisch zu arbeiten und Gewalt abzulehnen.
Der ägyptische Oppositionspolitiker Amar Hamzawi im Gespräch mit Matthias Kündig. Stefan Essel kämpfte schon als 27-Jähriger gegen Unrecht, als Resistance-Kämpfer im Zweiten Weltkrieg. Zum Star geworden ist er aber erst mit über 90 mit seiner Protestschrift Indignez-vous. Empört euch, das Manifest verkaufte sich millionenfach und machte den deutsch-französischen Intellektuellen zur Ikone der Protestbewegung Occupy Wall Street. Jetzt ist Essel mit 95 Jahren gestorben. Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder hat sich gefragt, was ist Essels Erbe?
Stefan Hessel war es nie gleichgültig, wie es auf dieser Welt aussieht. Er fühlte sich immer verantwortlich, engagierte sich, ganz in der Tradition des Philosophen Jean-Paul Sartre. Hessel war Resistance-Kämpfer, wirkte nach dem Krieg bei der Ausarbeitung der UNO-Menschenrechtserklärung mit und kämpfte schließlich als über 90-Jähriger gegen die Armut auf der Welt und vor allem gegen die Gier der Finanzmärkte.
99% sind nicht mächtig und 1% regieren die Welt. Dass man sich darüber empören soll, finde ich sehr wichtig.
Hessel stieß sich am grenzenlosen Reichtum einiger weniger, während Millionen von Menschen in Armut und Not leben. Die Regierungen müssten sich wieder auf ihre eigentliche Aufgabe zurückbesinnen.
Wir brauchen Regierungen, die die Privilegierten nicht nur unterstützen, sondern die demokratisch gegründet sind, die sich mit den Bedürfnissen des Demos, des Volkes beschäftigen. Das ist Demokratie.
Der deutsch-französische Weltbürger wurde mit seinem Manifest und seinem Aufruf zum Protest im hohen Alter gerade für viele Jugendliche ein Idol. Die Bewegung Occupy Wall Street berief sich auf ihn und an der Universität Sciences Po in Paris war Hessels Tod heute Gesprächsthema Nummer 1. In der Eingangshalle strebt die 22-jährige Aminata Du, umringt von ihren Kolleginnen, mit energischem Schritt in die Mittagspause. Sie erfuhr von Hessels Tod während der Vorlesung.
C'était un symbole, le symbole de la résistance et l'indignation. Et j'ai appris sa mort en cours et j'étais vraiment, j'étais choquée.
Er war ein großes Vorbild als Resistance-Kämpfer und als Autor seiner Kampfschrift Indignez-vous. Er mobilisierte viele Jugendliche. Sein Pamphlet hat viel bewirkt. Sein Tod ist ein großer Verlust.
Motivé beaucoup de jeunes, beaucoup de mouvements. Ton petit pamphlet a vraiment fait beaucoup d'effets. Enfin voilà, à grande échelle et donc voilà, c'est une grande perte.
Thomas arbeitet an seinem Masterexamen in europäischer Politik. Er sucht etwas in seiner Mappe.
Pour moi, c'était quelqu'un de très important pour la vie politique, la vie sociale française. Il rappelait aux nouvelles générations.
Hessel war sehr wichtig im politischen und sozialen Leben Frankreichs. Er erinnerte die neuen Generationen daran, dass es nie zu spät ist, sich zu empören. Seine Botschaft hat im heutigen Kontext sogar noch mehr Gewicht.
Que ce soit le contexte économique, le contexte social, surtout dans les pays européens, sa parole a encore plus de portée aujourd'hui, oui.
Suzanne studiert im ersten Semester Sciences Politik. Sie denkt beim Namen Hessel zunächst an den Resistance-Kämpfer.
Il représente quand même quelque chose de que nous on n'a pas forcément qu'on n'a pas connu du tout et oui, je pense que de toute façon c'est toujours un intérêt pour les jeunes.
Er verkörpert eine Erfahrung, die wir nur aus dem Geschichtsbuch kennen. Dank seiner Zivilcourage hat er auch als Autor des Buchs Indignez-vous eine hohe Glaubwürdigkeit. Hessel suchte gerade in den letzten Jahren intensiv das Gespräch mit den Jugendlichen. Er rief sie auf, für eine Veränderung zu kämpfen, den Graben zwischen den etablierten politischen Parteien und den Bedürfnissen und Wünschen der Jugendlichen zu überwinden.
Ich sage allen Jungen, mit denen ich in Beziehung bin, ihr müsst die Parteien besetzen. Ihr müsst in die Parteien herein. Und wenn ihr findet, dass die Parteien nicht mutig genug sind, dann müsst ihr drinnen sein und euren Mut den Parteien einflößen. Aber außerhalb der Parteien, in einem demokratischen Land, hat es keinen Sinn, außerhalb zu bleiben, denn dann verändert sich nichts.
Empörung ja, Revolte ja, aber keine Revolution. Stefan Hessel war Diplomat. Er konnte und wollte nicht aus seiner Haut.
Das französische Indigné hat etwas mit der Würde zu tun. Wir müssen unsere Würde bestätigen und unsere Würde kann nur eine Würde des Friedens sein.
Was soll man da noch anfügen, außer das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Roman Villinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.